Hallo, ich begrüße alle Hörer zu einer weiteren Ausgabe von Games to Listen. Mit der Episode 23 haben wir mal eine Zahl, die für Verschwörungstheoretiker viel bedeutet. Ich sage da nur Hagbart, Selin und sein Computer fuck up. Der ein oder andere kennt das vielleicht.
Okay, ich habe keine Ahnung, von was du redest.
Naja, die Buchtrilogie von Robert Wilson und von Robert Shaw mit dem Bücher Illuminatus.
Aha.
Und da gibt es den Computer fuck up.
Okay.
Ja, das ist ja nicht zu verwechseln mit dem Buch Illuminati von Dan Brown, wo jetzt der Kinofilm gerade läuft. Das hat nichts mit dem zu tun. Aber eben, wir machen nicht so Nerd-Zeug und darum gehen wir zurück in die Gegenwart und dann ja, möchte ich vorstellen, der offiziell lizenzierte Sony Blu-ray Drive-Reiniger, Thomas Seiler, aka Säuli.
Salut zusammen.
Du hast, glaube ich, Probleme gehabt mit deiner PS3.
Ja, also bei mir war es so, dass er das PS3 keine Blu-rays mehr kennt hat, aber DVD und CD funktioniert. Und hat mir sogar die Sony Hotline empfohlen, ich soll so eine Reinigungs-CD kaufen und dann in die reingelegt. Es hat zwar ein bisschen komisch getönt, so, weil das hohe Besen an dieser CD dran ist. Dann ist wieder ausgeworfen und seitdem funktioniert alles wieder.
Da sieht man gerade, es wird eine super Sendung, weil schon in den ersten 2 Minuten haben wir Tipps für PS3-Hörer. Also wenn das Blu-ray Drive mal spinnt, einfach eine Reinigungs-DVD oder Blu-ray reinschieben. Ja, unsere 3 PS3-Zuhörer jetzt freuen. Tipps für unsere tausenden Xbox-Zuhörer muss ich nicht geben. Die sind sich das gewöhnt. Wir tauschen einfach gerade das Gerät um, wenn es ein Problem gibt. Und außerdem, wenn die Garantie abgelaufen ist, können wir für einen Hundertstel von dem Betrag, den eine PS3 kostet, sowieso eine neue Xbox 360.
Genau.
Musik ist vom Netlabel mit mixotic.net. Dort findet man viele DJ-Sets und alles unter der Creative Commons License. Das alte Sack aus der Videogame-Branche brauchen wir so einen geregelten Ablauf und darum gehen wir direkt in die Gamers Lounge. Fangen wir gerade bei einem Spiel an, das wir letzte Woche angesprochen haben bzw. diskutiert haben. Ich möchte hier ein paar Fehler korrigieren aus der letzten Sendung. Es geht um Fight Night Round 4 von EA Sports und dort haben wir die Steuerung falsch erklärt.
Schon?
Ja, also glaube ich habe das erzählt, dass man mit den beiden Analogstick die Hände steuert. Also mit dem linken Analogstick die linke, mit dem rechten die rechte. Das stimmt natürlich nicht. Wir steuern die Hände, also die Boxhand, nur mit dem rechten Analogstick. Einfach durch die eine Hälfte vom rechten Analogstick. Also wenn man nach links drückt, ist für die linke Hand. Wenn man nach rechts drückt, ist für die rechte Hand. Und mit dem linken Analogstick steuert man den Fighter. Wie schon gesagt, ich habe es aber auch dort gesagt, die Steuerung ist genau gleich wie im Vorgänger. Also es ist schon dort so. Aber ich wollte das korrigieren.
Stimmt, gibt dir recht.
Ja, es ist ein Detail, aber gell. Wir wollen da nicht falsche Informationen verbreiten. Ja. Außerdem haben wir auch gesagt, dass Buttons nicht gebraucht werden. Das stimmt natürlich auch nicht. Man braucht sie nicht zum Schlagen, aber zum Klammern und andere Sachen kann man sie natürlich nutzen. Ja, und ich habe auf Wunsch von ein paar Leuten, die mir per ICQ angeschrieben haben und gesagt haben, hey, komm, das ist doch nicht so schlecht, Fight Night, das war immer gut gewesen, spiel es nochmal. Habe ich gemacht, habe die Demo allein 2 Stunden gespielt und auch das 3 nochmal ein paar Stunden.
Und seid ihr Freunde geworden?
Nein. Das 3 ist noch schlechter, ich habe es besser in Erinnerung gehabt, weil es ist aus der Ego-Perspektive, Teil 3 und Teil 4 sieht man also von der Seite. Ich muss sagen, das 4 ist massiv besser. Es hat die bessere Grafik erheblich.
Ja, hoffentlich.
Im Vergleich zu UFC 2009, was wir ja letztes Mal gemacht haben, muss ich sagen, ja, die Steuerung ist immer noch scheiße im Vergleich zu UFC 2009. Meine Meinung hat sich ehrlich gesagt nicht geändert. Ich werde sicher ein Rezessionsexemplar mal spielen, sobald wir das bekommen. Ich habe schon nachgefragt, wir haben es noch nicht.
Aber du bist skeptisch.
Ich tue mich einfach schwer.
Ja, also ich habe so nicht mehr angelangt seither. Das Demo.
Ja, eben.
Ja. Und ich kaufe mir so nicht. Also.
Das ist wieder die ganze Last auf mir bei diesem blöden Spiel. Gut, das war es eigentlich schon gewesen. Zu Fight Night möchte ich nicht mehr länger darüber diskutieren. Gehen wir zu einem neuen Game oder zu einem Add-on?
Add-on, ja. Burnout Paradise, Big Surf Island. Das ist ein Add-on, das diese Woche rausgekommen ist, glaube ich.
Ja, oder letzte Woche.
Ja, oder letzte Woche, bin ich mir sicher. Für Burnout Paradise halt. ist relativ teuer, muss man sagen. PSN 21,95, also 20 Franken.
1000 Punkte bei Microsoft, ist ein bisschen billiger dort, aber nicht viel.
Nicht also viel günstiger.
Ein Stutz oder so, umgerechnet.
Was bringt es? Die Karte, ich bin sie abgefahren, finde ich, ist nicht so riesig, was sie bringt dazu. Halt viele Einzelsachen, wie ich glaube, 8 oder 9 neue Autos, verschiedene Events, die dazukommen, online wie offline, Werbetafeln und die gelben Gitter, die man kaputt fahren kann. Hat man in 2-3 Stunden abgefahren, wenn man die Karten einmal kennt. Und was aber eher neu ist, sind die grossen Sprünge, die Megasprünge. Mhm. Die sind im Vergleich zu vorher noch einmal doppelt so gross und doppelt so lang geworden. Die machen wirklich Spass.
Ich habe einen Haufen eigentlich für die kleine Fläche, ja. 15.
Und da hängst du schnell einmal 5-6 Sekunden in der Luft. Das sieht cool aus, ja. Das haben sie wirklich gut gemacht. Und vom Bonus-Content, den man freispielen kann, habe ich noch gar nicht gewusst. Das kannst du schnell erklären.
Ja, es gibt ja die Toy-Fahrzeuge, die man hat können kaufen bis jetzt. Und jetzt gibt es einige freizuspielen. Und zwar 4 Stück. Toy Cars, Manhattan Spirit, das ist das Auto aus Ghostbusters.
Oh.
Der GT Nighthawk, das ist der aus Knight Rider, der Kit. Dann so ein P1288 Special, das ist der DeLorean aus Zurück in die Zukunft.
Ja.
Und dann der Cavalry Bootlegger.
Oh.
Aus der Serie «Ein Duke kommt selten alleine».
Ich habe jetzt vielleicht Anfang bei 3 Stunden investiert. Mhm. Und ich habe alle Strassenrekorde geholt. Also da, wo man einfach auf Zeit muss bestimmte Strassen abfahren. Events habe ich nicht allzu viel gemacht. Und dafür halt beim Durchsuchen habe ich viel schon von diesen Smashes und Werbetafeln und Supersprüngen eigentlich schon gefunden.
Man muss ja auch sehen, die Werbetafeln, die sind ja relativ nah aufeinander. Also es passiert sehr oft, dass man eine durchfährt und gerade kaum landet man, sieht man schon die nächste.
Ja, ja, und dann hat man so 3-4 Serien. Ja.
Mhm. Also die ganze Insel ist es ist viel kompakter. Es gibt extrem viele Schleichwege.
Ja.
Es gibt fast keine Strasse, wo man nicht irgendwo links noch abbiegen kann, rechts irgendwo von Hogan drauf fahren.
Ja, und mit dem Auto, das man am Anfang rüberkommt, das ist so eine Art Dünenbuggy, der fährt sich auch schon wesentlich anders als alles, was man bis jetzt gehabt hat.
Mhm. Er ist einfach ein bisschen langsam.
Ja, er ist ein bisschen plump.
Er macht sich sehr gut, weil wir fahren doch sehr oft im Dreck rum.
Oder sogar am Strand. Ja.
Und da ist das Ganze sehr, sehr gäbig.
Ich muss sagen, 20 Franken finde ich, 22 Franken finde ich recht viel für ein Update.
Ich war zuerst auch dieser Meinung, aber ich habe mir jetzt mal ein bisschen angeschaut, was kostet andere Content, was kostet Spiele. Das Spiele kostet 49 Franken.
Ja, ich bin halt noch einer, der den Vollpreis zahlt hat für das Spiel.
Das ist ja so. Das ist immer so. Die zuerst zugreifen, das sind immer die Armen. Wir haben auch für PS3 noch 900 Stutz gezahlt.
Ja, okay.
Es ist nicht billig, da gibt er recht. Ich habe dann eigentlich gefunden, also 4-5 Stunden Spass ist sicher, wenn alles durchspielen willst, also alle Smashes willst holen,
das stimmt.
Die 15 neue Events willst machen. Und dann muss ich sagen, ja, für viele Content, die man sonst bekommt, wo weniger lang spielst, zahlst du auch 15, 16 Franken. Ob jetzt noch 3, 4 Franken mehr zahlen.
Ja, das stimmt schon.
Macht es nicht mehr fett. Es ist aber schon so, die Hürde selber ist.
Ja, es tut einfach mehr weh, weil es halt ein höherer Betrag ist, wo man. Aber wenn man so um Recht, muss ich dir recht geben, sagen wir 20 Stunden für 5 Stunden. Ja, andere Spiele, wo der Vollpreis sind für 100 Franken, bringst du auch nicht mehr als 10 Stunden Spass raus, oder?
Genau, oder nimmst du auch gewisse Download-Spiele, die auch 20 Stutz kosten und ebenfalls in 2-3 Stunden durch hast, also nimmst du 1943, glaube ich.
Ja.
Das hast du sehr, sehr schnell durch, oder?
Stimmt. Ja, also.
Du bist ein Burnout-Experte, muss man sagen. Du hast, glaube ich, von uns allen am meisten Stunden gespielt. Dunkt es, spielt sich anders auf dieser Insel, oder?
Alles andere fühlt sich eigentlich genau gleich an. Also sie haben nichts verschlechtert und nichts verbessert. Also
ja, ohne gespielt habe ich das Gefühl gehabt, es spielt sich doch anders, weil eben alles so verwinkelt ist. Das heisst, wenn ich jetzt nicht gerade am Strand entlang gefahren bin oder einfach der Autobahn, habe ich nicht immer Vollgas umblocken. Gewisse Autos, die sonst cool sind im Burnout selber, haben sich nicht so vorteilhaft erwiesen. Also ich habe schon das Gefühl, es spielt sich ein bisschen anders. Es ist einfach, es ist noch arcadiger als vorher.
Ja, also ich habe jetzt eher mehr gemeint, von der Steuerung her hat es mir das Gleiche getäuscht. Sonst. Und von den Maps her ist es, ja, das stimmt, ist ein bisschen unterschiedlicher geworden, also ein bisschen selektiver. Es gibt gewisse Orte, wo man mit bestimmten Auto gar nicht mehr anfangen kann, was vorher nicht so extrem war.
Und was cool ist, bei den Strassenrennen, also wo du musst Punkte abfahren musst, siehst du jetzt so riesen Himmel.
Säulen.
Und das war der grösste Kritikpunkt bei mir jetzt, bis jetzt immer bei Burnout Paradise, dass ich Mühe hatte. Also es war stressig eigentlich, das Rennen zu fahren. Nicht wegen den Gegner, sondern den richtigen Weg zu finden. Und das Problem habe ich auf dieser Insel natürlich nicht, weil sie ist übersichtlich. Und das ist für mich dann gerade Faktor 10 mal besser gewesen.
Das macht es wirklich angenehmer und einfacher.
Mhm. Und jetzt hier ist der Vorteil, weil die Insel so klein ist, du siehst es halt wirklich immer. Also es ist mir sogar, ich kenne ja nicht wirklich alle Abkürzungen und alles, aber ja, vielleicht 5-6 Rennen habe ich schon gemacht. Also mehr als eigentlich vorher im Burnout habe ich sehr schnell auf Rennen umgestellt und habe nie Probleme gehabt.
Okay.
Immer, da vorne, ich kenne zwar den Weg nicht, aber das finde ich schon. So, das hat mir wirklich geholfen.
Ja, also beim ersten Rennen, wo ich gefahren bin, habe ich mich hoffnungslos vergurkt, aber dann ist es gegangen.
Okay. Negativ sind mir, ehrlich gesagt, Slowdowns aufgefallen, die ich vorher noch nie hatte. 2-3 Mal habe ich das Gefühl, jetzt habe ich aber nicht meine 60 Frames, jetzt
okay.
Bin ich sogar 130. Nicht oft, aber es ist einfach 2-3 Mal vorgekommen. Und es hat ein bisschen mehr Clipping-Fehler, weil du irgendwo, du kannst an gewisse Orte hinspringen durch Jumps, wo die Entwickler glaube nicht gedacht haben, dass du dort landen solltest.
Ja, das ist mir aufgefallen.
Macht Spiele wegen dem nicht schlechter, es ist einfach, es ist wirklich so Kritik auf hohem Niveau, würde ich sagen. Und bei der Musik könnte es ja auch mal etwas machen. Klar, du kannst eigene Musik abspielen, aber irgendwie wäre doch mal so ein paar neue Songs.
Ja, also ich habe ja wirklich schon hunderte mittlerweile Stunden gespielt und relativ schnell, sobald der Patch draussen war, dann zumal habe ich auf eigene Musik umgestellt, ich konnte es nicht mehr hören. Und jetzt ist genau das Gleiche gewesen.
Guns N' Roses ist schon cool, aber immer muss es nicht sein. Vor allem, es ist immer der erste Song, der kommt, wenn das Spiel startet. Von dem her. Summa summarum, also ich kann es empfehlen, klar, 20 Franken, muss man sich überlegen, aber das ist wirklich, es ist es wert. Also wer Burnout gerne spielt, soll das kaufen.
Also wenn man 100 Franken nicht auf der Seite hat für ein neues Spiel, aber 20 Franken, dann kann man zuschlagen. Also ist immer noch ein guter Titel.
Absolut. Zum nächsten Spiel. Das ist Trash Panic von Sony, entwickelt von Japan Studios. Das ist ein PSN Download-Spiel.
Okay.
Was nur der PSN gibt. Es ist im weitesten Sinn so ein Tetris-Klon.
Ich habe es nicht runtergeladen oder gekauft, ich habe nur den Screenshot, also den Titel gesehen und das hat nach einem Tetris-Klon ausgesehen. Ich dachte, nein, brauche ich nicht.
Man sieht so einen aufgeschnittenen Abfallkorb und von oben rechts gibt es einen Kran, der Gegenstände transportiert, die man dann halt in den Kübel muss reinfallen. Da gibt es so Glühlampen, Fisch, Mikrowellen, Computer, aber später wird das Ganze dann ein bisschen gigantischer, da kommen ganze Gebäude. Und wo man dann abschmeißt. Es wird einfach alles immer grösser. Man kann Gegenstände so drehen, wie man es von Tetris kennt. Und man kann sie dann halt im Abfallkorb reinstellen. Aber man kann sie auch mit Schmackes richtig so abschmeißen. Und dann gehen sie kaputt, je nachdem. Einen Gegenstand kann man immer aufbewahren. Also man sieht, was so reinfährt. Und dann kann man sagen, okay, da kommt jetzt ein Tresor. Den behalte ich mal. Später. Und den Rest muss man dann halt einfach abschmeißen. Das Ziel ist, eigentlich anders als bei, also bei Tetris ist es ja so, wenn man eine Reihe Objekt hat,
verschwinden sie.
Und das kann man hier ja nicht machen. Also du musst nicht 4 Lampen nebeneinander haben und dann verschwinden sie, sondern du musst eigentlich den Abfall zerdrücken. Du musst ihn vernichten.
Okay.
Das machst du eben in dem, dass du das Zeug oben schmeißt eine Lampe runter, geht sie vielleicht schon kaputt. Aber wenn nicht, knallst du oben die Mikrowellen oben runter und dann geht die Lampe sicher kaputt. Und dann
dafür musst du dann irgendwie die Mikrowellen kaputt machen.
Genau, für das hast du dann eben vielleicht den aufgesparten Tresor. Muss aber nicht sein, du kannst schon mit vielen kleinen Gegenständen natürlich alles kaputt machen.
Okay.
Für das hat man Tavok Physik Engine benutzt. Die kennt man aus vielen anderen Games. Man benutzt halt auch eben die Gravitation, tut man da so ein bisschen abbilden, die Schwerkraft.
Das ist irgendwie noch spannend.
Es ist nicht Tetris, es ist nur so vom, vom Anschauen hat das Gefühl, es ist Tetris, aber nachher verhalten sich Spiele doch sehr anders. Und es kommen auch lustige Gegenstände, es kommen Hamburger, es kommen Fisch, also wirklich oder Gummibäuli und all so Sachen. Das Ziel ist natürlich eben, den Kübel immer zu leeren und es dürfen keine Gegenstände aus dem Kübel rausfallen. Also wenn 3 Gegenstände aus dem Kübel rausgefallen sind,
dann ist Game Over.
Ja, und da geht es natürlich, um das Ganze ein bisschen einfacher zu machen, gibt es noch zusätzliche Hilfe. Das heisst, manchmal kommt ein Zündhölzchen, dann kann man das reinschmeißen und dann fängt das Ganze an zu brennen. Das kannst du mehr Platz wieder schaffen und du kannst mit dem Six-Axis-Controller dann kannst du einfach schütteln, dann schützt es den ganzen Korb, den ganzen Abfallkübel und dann tut sich das Ganze wieder ein bisschen verdichten. Da ist wieder mehr Platz.
Aha.
Neben dem Feuer gibt es natürlich auch andere Sachen, zum Beispiel Bakterien. Dann musst du die mit Wasser nass machen und die machen dann so kompostartige Vernichtung vom Ganzen.
Wie viel kostet das Spiel?
7,95. Also ist sehr billig.
Ja, den muss ich aber fast zuschlagen, weil ich habe es eben so gesehen, nur das Bild gesehen, kein Demo und Tetris-Klon. Und Tetris war nie das Lieblingsspiel von mir. Ich habe gesagt, lassen wir es sein. Aber so wie du es jetzt beschreibst, hat es wirklich ein paar coole Sachen drin, also für 8 Franken.
Es hat ein paar coole Sachen. Es gibt sogar Bosskämpfe und einfach einen grossen Gegenstand. Ich möchte jetzt natürlich nicht alle Bosse schon vorwegnehmen, aber 2 als Beispiel. Ein HD-Fernseher, der sehr gross ist, oder ein Sparschwein. Und dann muss man das so schnell wie möglich zerstören. Also bis jetzt waren es immer in 10 Sekunden gewesen. Dann schmeißt man das ab, dann kommen andere Gegenstände, das kann, wenn du Pech hast, hast du halt einfach Bleistift, das ist ein bisschen doof. Und dann hast du einfach 10 Sekunden Zeit, um das Teil kaputt zu machen. Wenn nicht, ich spiele nicht Game Over, sondern dann hast du einfach plötzlich einfach noch ein riesiges Teil in deinem Korb, wo irgendwie musst kaputt machen.
Loswerden.
Genau.
Das tut aber noch lustig. Multiplayer hat so etwas, oder nicht?
Ja, 2 Player offline.
Okay.
Mehr gibt es nicht, also kannst du nicht online spielen. Online-Ranking gibt es aber. Es sind nur 5 Levels bzw. 6. Einen kann man freispielen, wenn man alles durchgezockt hat. Es gibt aber verschiedene Mode. Normale Levels, wo halt eben durchspielst und der Boss kommt und schlägst ihn. Dann gibt es aber Missionsmodus, wo man Aufgaben bekommt, die man muss lösen muss. Der Endlosmodus, das ist klar, du spielst einfach unendlich.
Ja,
rein scoremässig. Ist cool fürs Online-Ranking, kannst du deinen Score aufladen. Was auch noch witzig ist, das Ganze wird am Schluss, jedes Mal, wenn du etwas geschafft hast, wird es bewertet. Ist das Ganze ökologisch sehr gut gemacht oder bist du eher so der Egoman? Wenn du etwas anzündest, produzierst du mehr CO2 und dann siehst du auf dem Display, du stoßest mehr CO2 aus. Und das gibt dann weniger Punkte am Schluss, als wenn du das Ganze eben ökologisch vernichtest, indem du nichts brauchst.
Okay, das verstaubst.
Genau, ist der Multiplikator dann ein bisschen besser.
Okay.
Also für mich sehr abwechslungsreich gewesen. Es ist aber verdammt schwierig, muss ich ganz klar sagen. Also es ist nicht wie Tetris von dem her. Also ich habe recht lange, bis ich den ersten Level überhaupt mal geschafft habe. Ich dachte, man schmeißt einfach alles rein und das geht dann schon kaputt. Aber man muss dann doch ein bisschen taktisch vorgehen, ein bisschen überlegen. Die Grafik ist sehr, sehr hübsch. Also irgendwie haben mich Figuren so an Patapons erinnert. Es hat so unten so 2 Figuren, die immer rumlaufen und Schilder aufheben. Sie sehen nicht gleich aus wie Patapons, aber so von der Art, vom Artstyle ist es so ein bisschen Patapon-mässig. Das Spielkonzept ist interessant. Das Handbuch habe ich sehr gut gefunden. Irgendwie mit vielen Fotos drin und so. Also so ein Online-Handbuch ist wirklich recht gut. Und es wird nicht mit dem Browser aufgerufen, sondern es ist wirklich in-game.
Ja, das ist immer gut.
Und eben der Preis ist super. Mit 7,95 Franken kannst du nicht viel sagen.
Nein.
Nachteil ist halt schon kein Online-Play.
Ja.
Denn es ist ein bisschen Trial and Error vom Prinzip her. Eben manchmal bist du einfach schnell mal Game Over, machst etwas falsch und dann du bist manchmal bestraft, da kommen Haufen Gummibäuli runter, wo der Platz füllen und Gummibäuli gehen dann nicht so schnell kaputt. Ja, und dann weiß ich, okay, das muss ich nächstes Mal anders machen.
Ja.
Plus es gibt noch ein paar Bugs, also manchmal bleibt irgendetwas hängen, also in der Luft, ohne dass du einen Gegenstand siehst, der um ihn herum ist, also ein Fußball, einfach so in der Luft schwebt.
Komisch.
Er geht noch ein paar Sekunden vielleicht runter, dann schüttelst du auch den Kübel wieder mal. Aber es sind ein paar Sekunden und die können unter Umständen, wenn halt der Kübel schon fast voll ist,
die entscheidend sein.
Genau. Da hoffe ich, dass da noch verbessert wird. Musik ist ja ein bisschen kack. Ich glaube, du kannst keine eigene Musik laden. Und eben, was schade ist, dass es kein Demo gibt, weil es ist doch eben speziell. Ein Video gibt es, wo man sich das Ganze mal anschauen kann, bevor man es kauft.
Okay.
Also mir hat das eigentlich Spass gemacht, so für zwischendurch. Das ist jetzt nichts, wo 1000 Stunden wir spielen am Stück, aber
nein, immer aber wieder mal. Das ist lustig. muss sagen, für 8 Franken.
Jetzt wäre vielleicht gedacht, warum dass ich mir PS3-Games bringe und nicht Xbox, weil ich ja eigentlich der bin, der ab und zu etwas über die Xbox erzählt.
Ja.
Ganz einfach sagen, es liegt da dran, ich wollte da diese Woche ein Xbox Live Arcade Spiel bringen, aber die Scheiße hat einfach nicht funktioniert beim Abladen. Es sind immer irgendwelche dämlichen Error-Meldungen gekommen und irgendwann war mir dann zu nervig und habe gesagt, vergessen wir es.
Das ist aber außergewöhnlich.
Ja, gibt es aber auch bei Microsoft zu uns nehmen.
Okay.
Und ich muss auch sagen, es gibt momentan nicht so viel, was mich interessiert, was neu ist. Also, meine Shinobi ist jetzt rausgekommen, der Automat. Und da muss ich sagen, dann download ich doch lieber auf dem Wii Shinobi 2 Shadow Dancer oder Shinobi 3 The Revenge of Shinobi, was es für Sega Mega Drive gegeben hat. Die sind tausendmal besser. Also momentan ist halt wirklich tote Hose, aber dafür kommt ja bald Monkey Island.
Ja, auch Monkey Island, das wäre auch etwas.
Genau.
Dann wollen wir zum nächsten Titel. Multiplattform-Titel. Red Faction Guerrilla. Für PS3 und Xbox 360 ist es draussen. Für PC kommt es glaube ich auch raus, aber erst später.
Ist von THQ und entwickelt von
Volition. We could take this time to explain to you how we built an innovative destruction engine that uses real-time physics in ways no game has before, and represents a generational leap in open-world destruction. But none of that will matter, because you're going to tear it all down. Das sind nur so nebenbei die gleichen, die Saints Row 2 gemacht haben, wo wir ja eigentlich recht spassig gefunden haben.
Ja, das ist recht lustig. Aber mit einer besseren Engine jetzt.
Ja. Wie weit soll man das Spiel noch erklären? Haben wir es eigentlich schon eins vorgestellt? Wegen einer Demo oder so, nicht?
Es ist ein Third-Person-Shooter.
Spielt auf dem Mars und wir sind Mitglied von der Red Faction, von der Roten Fraktion.
Ja.
Wo gegen die Earth Defense Force, nennen sich die im Spiel, also gegen die Erde eigentlich, gegen die Armee von der Erde kämpft. Befreiungskampf, Guerillakampf.
Ja, die Story ist auf dem Niveau von einem 1980 Science-Fiction-Film. Jetzt sind alle so gewesen. Gut gegen bös. Die Polizei ist bös und die, die bös wirken, sind gut.
Ja, hat auf einem Bierdeckel Platz.
Genau. Das Interessante ist eigentlich das Physikmodell, beziehungsweise halt, wo man die Umgebung wo man kann zerstören kann. Das war schon immer etwas, was Red Faction hervorgehoben hat. Und jetzt hier doch sehr cool ist. Also, wir haben es eben schon mal erklärt, man kann Gebäude sprengen. Sie haben eine Statik und wenn man halt gewisse Träger weggesprengt haben die Gebäude zusammen.
Anstatt dass man zuerst alles kaputt machen muss. Es gibt schon Gebäude, wo man die kritischen Punkte kennt. Und wenn man nur die kaputt macht, ist es viel schneller kaputt, als wenn man halt einfach drauf losholzt.
Was mir jetzt cool gedacht hat, seit Battlefield Bad Company, finde ich es geil, wenn man in einem Shooter, ob das jetzt First Person oder Third Person ist, wie man halt taktisch das ausnutzen kann, durch eine Wand durch etwas sprengen und durchlaufen.
Mit der Umgebung kann arbeiten, ja. Das macht wirklich Spass.
Nur hier ist es nochmal eine Runde geiler, weil du halt das ganze Gebäude zum Einsturz kannst springen und nicht nur eine Mauer wegsprengen wie im Battlefield. Weil dort ist ja nicht das Gebäude ist ja nicht kaputt gegangen.
Nein, die Struktur ist beim Battlefield ganz geblieben. Und das ist, also ich muss sagen, schon bei Saints Row 2, das ganze Gameplay mit, wo sie die Missionen mit dem Herrenfahren, es ist ein Open-World-Titel, ist relativ kurzweilig gemacht. Ich habe nicht das Gefühl, dass man überlang unterwegs ist. Es hat überall Action. Wenn man eins in einer Mission ist, so Checkpoints und so weiter sind solid gemacht. Also es hat nicht irgendwie Sachen, wo man wieder 10 Minuten lang muss genau das Gleiche machen, weil man irgendetwas falsch gemacht hat.
Ja, du hast es ja schon durch, dann kann ich dich ja fragen. Ich habe ja erst wenige Stunden gespielt. Ist die Abwechslung da?
Ja.
Du hast nicht das Gefühl, oh, gehst später, oh, es ist wieder eigentlich genau die gleiche Mission. Einfach ein anderes Gebäude.
Also, Abwechslung ist eigentlich recht gut gegeben in diesem Spiel. Die Story-Missions, die man muss machen, die sind ziemlich abwechslungsreich. Side-Missions hat es, die sogenannten Guerilla-Missions, da hat es halt etwa 200, die man total machen könnte. Man muss die aber nicht machen, dass man durch die Story durchkommt. Es sind vielleicht 5 bis 10, die man zwingend braucht. Die werden eigentlich auch nicht langweilig, ausser halt, wir wollten wirklich alle machen, weil man die Trophäe unbedingt muss haben.
Die Story selber ist jetzt nicht so spannend, dunkt, aber ich habe es gut gefunden, wie sie sie überbringen. So, du hörst viel Voice-Over, wo das Ganze erklärt wird. Du läufst an Stationen vorbei, wo in ihr Radio läuft.
wo dann die Meldungen kommen von dem, was du das letzte Mal gemacht hast.
Das finde ich immer etwas Stimmiges.
Auch die Umgebung, wie die Leute auf einmal reagieren. Am Anfang, wenn die Moral tief ist in einem Sektor, dann reagiert es noch nicht so. Und wenn man die Moral ein bisschen aufbringt, mir ist es so passiert, dass einer mit dem Auto angehalten ist und gesagt hat, komm, nimm mein Auto, musst jetzt nicht rumlaufen.
Okay.
Oder wenn ich irgendwie auf der Straße angehalten habe, bin verfolgt worden, haben sie mir gesagt, ja, hier kannst du das Auto haben, aber hey, pass auf, es foltert einen, also, du wirst dich angegriffen. Also die Umgebung reagiert sogar, also das haben sie wirklich mal cool gemacht. Es ist nicht gerade GTA-Niveau, aber es ist solid und es macht Spass.
Wenn du Auto erwähnst, dann kommt mein Kritikpunkt schon mal.
Hast du Mühe gehabt mit Fahren?
Die Fahrzeuge fahren sich so beschissen. So beschissen.
Ja, du hast halt weniger Schwerkraft auf dem Mars.
Ja, aber wenn ich eine 30-Grad-Kurve mit gefühlten 10-Stunden-Kilometer anfahre und ich muss die Handbremse ziehen, damit die rumkomme, ist für mich einfach...
Also ich hatte das Gefühl, so nach 30 Minuten, wo ich gewisse Strecken gekannt habe, konnte ich alles mit Vollgas fahren.
Man kann schon, man muss sehr früh halt schon einlenken. Also man weiss, da vorne kommt eine Kurve. Ich tue schon mal 200 Meter vorher an lenken.
Das ist so, man muss viel früher reagieren, aber man hat auch eine gute Weitsicht. Man hat jetzt das nicht wirklich gestört.
Es geht nicht darum, dass ich mich verfahren habe. Auf dem Radarsystem, also GPS, das du hast, kannst du sagen, wo du gerne möchtest hinfahren. Und wird dir das ja am Boden angezeigt, wo du durchfahren musst.
Auf der Straße selber, ja.
Das ist sehr cool. Das erinnert ein bisschen an GTA für DS. Dort ist das auch so gemacht. Das habe ich cool gefunden, aber einfach, es ist mir dann gleich, ob es auf dem Mond ist oder auf dem Mars oder auf der Erde. Ich verstehe nicht, warum die Open-World-Spiele immer alle so eine beschissene Physik haben für so ein Autofahren. Also das ist für mich...
Ich weiß es nicht. Also das ist jetzt etwas, was mich nicht gestört hat, überhaupt nicht. Und ich halt irgendwann eins habe ich...
Mal mich schon, weil die erste Mission musst du mit dem Auto machen.
Und irgendwann eins habe ich halt einfach gewisse Autos, habe ich einfach herausgefunden, mit dem Auto geht es mir am besten. Und dann habe ich immer geschaut, dass ich so einen bekomme. Mhm. Weil Autos spawnen ja immer und überall. Das ist nicht das Problem.
Ein weiterer Punkt, der mich interessiert, ich habe so das Gefühl gehabt, Gegner spawnen ein bisschen random. Sobald du etwas gemacht hast, und das hat mich...
Das ist so, ja.
Sind sie auch irgendeine Stunde, die immer so ein das Gefühl gehabt,
nein.
Ich komme einfach unendlich.
Wir haben, wie man es aus dem GTA kennt, ein gewisses Alert-Level. Und wenn es grün ist, dann reagieren sie nicht auf einen, ausser man macht irgendetwas, geht das Gebäude kaputt machen oder fährt auf den Ballern, dann geht es irgendwie, glaube ich, auf gelb. Und wenn es gelb ist, dann kommen noch keine Verstärkungen. Also dann kannst du im Prinzip noch aufräumen. Mhm. Wenn du dann alle gekillt hast und es bleibt gelb, dann kannst du dich verstecken, dann geht es zurück auf grün. Und sobald es auf rot geht, dann kommen sie mit allem, was sie haben. Und dann spawnen so irgendwo auf einem Berg oben, wenn es muss sein, dass sie bei dir im Rücken sind. Und dann hört es nicht auf. Dann musst du abhauen.
Das ist ein bisschen nervig, vor allem weil die Mission ist, spreng irgendwie Gebäude XY in die Luft. Und dann gehst du und dann ist natürlich automatisch, kommt dann irgendein rot, wenn es kaputt ist.
Ja, also ich bin auch extrem viel gestorben, aber irgendwann habe ich einfach gelebt damit und habe so darauf ausgelegt, dass ich so Ziel, wo man irgendetwas muss sprengen muss, habe ich genau gewusst, wenn sie in die Luft fliegt, ich habe auch keine Chance zum Überleben, aber die Mission ist eh geschafft. Und ich muss sagen, später wird es einfacher in dem Sinn, weil man bekommt ein Jetpack. Mhm. Dann kannst du halt bei gewissen Sachen, viele von diesen Gebäuden sind umgeben von Gebirge und dann kannst du mit dem Jetpack irgendwo zu oberst raufgehen und dann kannst du deine Bomben abschmeißen, deine Sticky Bombs, die am Gebäude bleiben kleben, oder du hast eben die auch stärkere Waffen, die du schon ganze Gebäude damit kannst kaputt machen.
Okay.
Und dann kannst du dir halt anschleichen, bist immer noch grün, sie sehen nichts, machst das Gebäude kaputt, hast deine Mission geholt und sie können ja nicht angreifen, weil sie nicht dort raufkommen.
Mhm. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, super einsteigerfreundlich.
Nein, es ist nicht besonders einfach.
Wenn man einen Shooter gespielt hat, soll lieber auf Casual spielen, als auf Normal. Ballern für einen Shooter ist okay, aber es ist schon nicht auf Gears of War Niveau.
Nein, aber es reicht. Es funktioniert.
Man muss sehen, das Core-Gameplay ist natürlich ein Shooter mit einfach geiler Physik. Aber genau diesen Aspekt, rein das Ballern, habe ich jetzt nicht den besten gefunden. Also, ich habe eher Bomben rumgeschmissen. Die ich dann wie HGs benutzt habe, um Gegner zu killen, als jetzt hier hinter die Mauer und schiessen dann wieder aus der Deckung raus.
Aber ich habe mit dem Sturmgewehr selten Mühe gehabt, wenn man gewusst hat, wie zielen, ist es...
Es geht nicht darum, dass das Zielen schwierig ist, sondern es geht darum, wie Gegner spawnen, dass dir das ganze Cover-System so ziemlich nichts bringt. Weil du versteckst dich irgendwo, aber dann schießt einer von oben, einer von links, du kannst dich gar nicht verstecken, du musst immer rumsäckeln. Es kommen immer wieder Gegner, je nachdem, wo du halt bist, wenn das Gebäude einstürzt und dann halt eben 1000 los spawnen.
mir ist am Anfang habe ich genau den gleichen Eindruck gehabt, muss ich sagen. In den letzten Missionen ist wirklich das Teamplay, du hast den Kollegen, die dabei sind. Und dort macht es dann schon einiges noch viel mehr Spass.
Ja, man stirbt halt schon irgendwie relativ viel, auch wenn du wirklich vorsichtig vorangehst.
Ja, das ist ja so. Also da hatte ich am Anfang auch Mühe damit gehabt, aber irgendwann habe ich gesagt, du gehört halt zum Spiel, sterben wir halt.
Klar. Wie ist die Grafik? Am Anfang ist es doch sehr braun. Wird das ein bisschen farbiger?
Es ist schon rot-brünlich geprägt. Wobei irgendwann kommt so ein Distrikt, wo die Bösen wohnen in dem Sinn. Und dort ist es grüner, hat es ja Pflanzen und Brunnen und so Sachen. Und es hat halt zwischendurch auch wirklich ganz schöne Lichteffekte, wenn man mit dem Auto über die braune Ebene in Sonnenuntergang fährt oder die Sonne von hinten hat, sieht echt noch, ist noch wirklich noch hübsch.
Gut, und vielleicht noch, eben, es ist Singleplayer halt. Leider kein Co-op oder so. Aber es gibt einen Online-Modus, den habe ich gar noch nicht gespielt, du schon. Was haltest du davon?
Ja, ich habe doch schon 3-4 Stunden investiert und macht Spass. Es ist halt, so wie wir es vom Battlefield her kennen, es ist taktisch einfach anders, weil du alles kaputt machen kannst. Und im Multiplayer-Modus kann man nicht sprinten im Vergleich zum Singleplayer-Modus. Dafür gibt es verschiedene Rucksäcke, die man auf dem Spielfeld aufsammeln kann, die einem dann Spezialfähigkeiten geben, wie ein Jetpack, wo man kann umfliegen oder das eine nennt sich irgendwie Rhinoceros, da kann man einfach durch Wände durchlaufen.
Wie sieht es aus mit den Spielmodi? Sind das so die üblich bekannten Team Deathmatch?
Spielmodi sind mehr oder weniger bekannte Prinzipien, also Deathmatch, jeder gegen jeden, Team Deathmatch, zwei Teams gegeneinander auf Anzahl Kills. Mhm.
Es gibt noch einen Modus, der etwas speziell ist, also ich meine, eben, das andere ist, kennt man schon.
Ich weiss echt nicht, wie der Modus heisst. Aber die Hauptperson ist der Destroyer. Also eine Person aus dem Team hat Spezialfähigkeit, hat er gesagt, ist einfach der Zerstörer. Mhm. Und der muss so viel Schaden anrichten auf dem Spielfeld wie möglich. Und das machst du halt in dem, dass man Gebäude kaputt schlanzen lässt, einstürzen. Das ist das, was am meisten Schaden generiert. Und deine Teamkollegen probieren natürlich, dich zu beschützen, beziehungsweise den Zerstörer vom gegnerischen Team umzubringen.
Okay.
Und das Team, das am meisten Schaden angerichtet hat, hat gewonnen.
Was würdest du sagen, so muss man es haben? Ist es Geld wert?
Es ist das Geld auf jeden Fall wert. Bin ich überzeugt davon. Aber es gibt auch viele recht ähnliche Titel oder halt Titel, die so besser können. Es ist ein bisschen Geschmackssache. Also wenn man gerne Sachen kaputt schlägt, dann wird es einem Spass machen.
Das Physikmodell, wo man alles kaputt machen kann, halt wirklich hure geil. Das macht wirklich mega Fun. Mhm. Also ich bin bis jetzt nicht ruhig. Geld auszugeben. Dann kommen wir noch zum Wettbewerb, den wir gemacht haben von ein paar Sendungen. Und zwar Metal Gear Solid 4 haben wir dort gehabt.
Die Frage war, wer ist der Producer hinten dran?
Das haben mehr als einer gewusst.
Jawohl, das war ja nicht so wirklich schwierig.
Und wer ist es?
Der Hideo Kojima.
Genau.
Und gewonnen hat.
Das ist der Bertoli Schill aus 4500 Solothurn.
Tipptopp.
Ich wünsche viel Spass und es wird sicher auch wieder mal Wettbewerb geben.
Ja, wenn er alt genug ist, kann er sonst auch in unseren alten Säcke-Clan kommen.
Genau. Das. Ja, wäre es das, glaube ich, von den Games für diese Woche. Machen wir einen kleinen Ausblick auf die nächste Sendung. Ich habe Map Packs und zwar für Call of Duty 5 und Killzone 2. Ja, für Killzone 2 heisst es Flash and Thunder und für Call of Duty 5 einfach Map Pack 2. Die sind nicht so kreativ. Dann ebenfalls Rockband Unplugged für PlayStation Portable ist das.
Also, Demo da habe ich ja schon runtergeladen.
Ich habe das Spiel jetzt schon gespielt, aber okay. Ja, ich kann dann meinen Senf dazugeben. Ist sicher interessant, würde ich mal sagen.
Jo. Ich weiss noch gar nicht so, was ich Neues werde haben.
Ich schon. Trash Panic.
Mal Trash Panic, ja, da würde ich sicher darüber erzählen. Infamous bin ich Neues am Durchspielen, diesmal als Böse. Mhm. Ja, und vielleicht kommt noch Ghostbusters oder Bionic Commando, könnte auch noch etwas sein.
Genau. Ja. Für Ghostbusters, für Fans, interessant ist, dass man es bei Amazon.de kann für 59 Euro, für, also PS3-Version, kann bestellen kann und bekommt dann dort aber noch Ghostbusters Blu-ray den Film über, zusätzlich. Ah. Also das heisst, für 90 Franken kommen wir beides über. Ich weiss jetzt nicht, wie es beim Händler eurer Wahl ist, ob das auch so ist, aber auf jeden Fall bei Amazon ist es so. Dort ist es so beschrieben, geht noch die Blu-ray dazu. Vielleicht für die, die es wollen, weil Spiele das so will, kann ich vorwegnehmen, ist nicht gerade schlecht. Also.
Ja, ich hoffe es mal.
Also für Fans, kann ich das wirklich, kann ich sicher sagen, kauft es mal, für alle anderen wartet es mal ab bis zum nächsten Podcast. Gut, ja, dann wenn du nicht mehr hast,
Ja. Hätte
ich auch nicht mehr. Dann wünsche ich eine schöne Woche.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao zusammen.